Bahnt einen Weg unserem Gott, haben wir gerade gesungen. Und in meinem Kopf habe ich nur den Gottesdienst von vor 2 Wochen im Hinterkopf. Und ich habe immer so innerlich gehört, baut dem Herrn einen Weg. Vor 2 Wochen, ich möchte uns das kurz in Erinnerung rufen, weil ich daran anknüpfen möchte. Da hatten wir ein Bild zur Predigt, den schiefen Turm von Pisa. Und bei diesem schiefen Turm von Pisa gab es 2 spannende Dinge. Zum einen gibt es ein Fundament und das Bauwerk. Das Bauwerk kennen wir aufgrund seines schiefen Aufbaus, aber wie wir letztes Mal gehört haben, eigentlich ist das Fundament in Schieflage geraten. Und dieses Bild von einem Bauwerk, das ein Fundament hat und das dann trotzdem irgendwie schief geworden ist, kann uns ein Bild dafür sein, dass auch unsere Kirche, unsere Gemeinde ein Bauprojekt ist. Ein Bauprojekt von Gott, wo es ein Fundament gibt und einen Aufbau. Ein Fundament, das Gott selbst gelegt hat in Jesus, in seinem Tod, in seiner Auferstehung, dass er zurück ins Leben gekommen ist, dass er etwas komplett Neues in unsere Welt hineingebracht hat. Ein stabiles Fundament, auf dem wir unser Leben als Einzelne bauen können, aber auch, wo wir als Gemeinschaft der Glaubenden auf diesem Fundament aufbauen sollen. Und vielleicht erinnert ihr euch dran, es gab dann noch dieses Bild, die PowerPoint habe ich leider verhunzt, deswegen gibt es jetzt das nicht mal zum Anschauen. Da gab es ein Bild von einem riesigen Fundament, das gegossen worden ist und darauf steht eine mickrige Hütte. Und der Gedanke war, das, was uns geschenkt worden ist als Fundament und das, was wir daraus gemacht haben, das passt nicht zusammen. Und dann gab es ein zweites Bild von einem Fundament und einer riesigen Kathedrale, die sichtbar drauf gebaut worden ist, wo man sagt, wow, das macht was her. Und der Gedanke war, wir als Gemeinde, wenn wir Gemeinde bauen, dann sollte das, was wir auf dieses Fundament bauen, zu dem passen, wie dieses Fundament beschaffen ist. Es soll dem würdig sein, dazu passen. Und heute knüpfen wir dran an diese Frage, wie muss denn Gemeinde sein, damit sie nicht in Schieflage kommt? Wie muss Gemeinde sein, dass sie auf diesem Fundament aufbaut und etwas Gutes, was Grades dabei herauskommt? Und dazu hören wir den Predigttext aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, ab Vers 12. Und wenn ihr möchtet, schnappt euch die Bibeln, die da in den Bankreihen liegen, dort im hinteren Teil der Bibel, auf der Seite 326, ist der Teil, den ich vorlesen werde. Ich gebe noch einen kurzen Moment Zeit, damit die blättern wollen, damit reinschauen können. 1. Thessalonicher 5, ab Vers 12. Und das ist im hinteren Teil der Bibel, die Seite 326. Dort schreibt der Apostel Paulus: Liebe Freunde, wir bitten euch, dass ihr denen Respekt entgegenbringt, die euch vorangehen und leiten. Sie bemühen sich um euch und warnen euch vor dem, was falsch ist. Ihr sollt ihnen ihre Arbeit mit aufrichtiger Liebe danken und haltet Frieden untereinander. Brüder, wir fordern euch auf, den Faulen ins Gewissen zu reden und den Ängstlichen Mut zu machen. Geht behutsam mit den Schwachen um und habt mit allen Geduld. Seht zu, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern versucht immer einander und auch allen anderen Gutes zu tun. Seid immer fröhlich, hört nicht auf zu beten. Was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr zu Jesus Christus gehört. Unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Verachtet das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird und behaltet das Gute. Meidet das Böse in jeglicher Form. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Er schütze euren Geist, eure Seele und euren Körper, damit sie unversehrt sind, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Gott, der euch berufen hat, ist treu. Er wird halten, was er versprochen hat. Betet auch für uns, liebe Brüder, grüßt einander in Liebe. Ich bitte euch inständig im Namen des Herrn, diesen Brief allen vorzulesen. Wir wünschen euch die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Lasst uns beten. Herr, wir bitten um deine Gnade. Hilf uns, die Größe deiner Liebe zu verstehen und hilf uns, dass wir unser Leben dementsprechend ausrichten. Herr, sprich du heute Morgen zu uns. Zeige uns, wo wir Veränderung und Erneuerung brauchen. Amen. Wie ihr gemerkt habt, Paulus schreibt am Ende seines Briefes eine etwas umfangreichere Checkliste, damit Gemeinde nicht in Schieflage gerät oder positiv gesagt, was Gemeinde braucht, damit sie gerade und aufrichtig unterwegs sein kann. Um geistlich zu wachsen, um nicht nur geistlich theoretisch gut unterwegs zu sein, sondern auch geistlich praktisch. Bevor wir uns mitten in die Liste hineinstürzen, können wir eigentlich schon mal einen Punkt fast abhaken. In Vers 27 schreibt Paulus, er will, dass dieser Brief der Gemeinde vorgelesen wird. Zack, zumindest einen Teil davon haben wir jetzt schon gemeinsam gehört und gelesen. Den Rest könnt ihr ja gerne zu Hause selber weiterlesen. Und dann noch eine Bitte an euch. Gibt es jemanden, der die Fußnote zu Vers 26 vorlesen möchte? Freiwillige vor, wenn jemand noch die Bibel offen hat. Fußnote zu Vers 26. Grüßt alle Brüder mit einem heiligen Kuss. Der Max steht ja fast immer an der Tür und begrüßt uns recht freundlich. Wer von euch hat beim Betreten einen Kuss bekommen? Schade. Wer will, kann ihn sich nachher noch beim Ausgang abholen beim Max. Scherz beiseite. Was Paulus hier fordert, bewegt sich, zumindest für mich gefühlt, irgendwo zwischen den Fragezeichen, was ist denn ein heiliger Kuss und meint er das ernst? Ja, Paulus meint es absolut ernst mit diesem Kuss, natürlich vor dem Hintergrund der damaligen Kultur. Und es wird uns vielleicht ein bisschen deutlicher, wenn wir erahnen, was die Bedeutung von diesem heiligen Kuss ist. Geküsst wurden damals Familienmitglieder, also die Verwandtschaft. Diejenigen, die zu mir gehören, die dieselbe Abstammungslinie haben. Blutsverwandte, wenn man so will. Die, zu denen man hält, oder die zusammenhalten, wenn es brenzlig wird. Die für einen da sind, wenn man krank ist. Damals gab es keine Rettung. Die für einen da sind, wenn es an Essen und Wohnraum mangelt, weil die Arbeit den Bach runtergegangen ist, weil das Einkommen ausbleibt, weil die Kinder versorgt werden müssen. Damals gab es keinen Staat, der mit Förderungen eingegriffen hätte. Geküsst werden diejenigen, ach übrigens, eher auf die Wange, nicht auf den Mund, das war für die Eheleute vorbehalten. Geküsst wurden auf die Wange diejenigen, die in Beziehung zueinander stehen und die Verantwortung füreinander übernommen haben. Der Kuss zur Begrüßung ist Ausdruck von einem Zusammengehörigkeitsgefühl und einem Zusammenhaltversprechen. Der Kuss sagt, wir sind Familie. Und es ist eine Besonderheit der ersten Christen, dass sie sich selbst als Familie verstanden haben, obwohl sie nach normalen Maßstäben keine Familie sind. Über alle nur erdenklichen Unterschiede, die wir Menschen haben, unser Charakter, unsere Herkunft, familiäre Prägung, kultureller Hintergrund, über all diese Unterschiede bügelt Paulus ein Etikett drüber und sagt, wir sind Familie. Und Paulus ist nicht der Einzige, auch Petrus erinnert in einem Brief daran, grüßt euch mit dem heiligen Kuss. Ihr seid Familie. Nicht durch das Blut und die Gene eurer Vorfahren, sondern durch das Blut Jesu. Verbunden nicht durch Gene, sondern durch den Geist Gottes. Ihr gehört zusammen. Und das zeigt sich für euch untereinander, aber auch nach außen sichtbar, dass ihr euch küsst zur Begrüßung. Eine geistliche Realität, dass wir Familie sind, dass wir zum heiligen Gott gehören, das bekennen wir mit einem heiligen Kuss. Er, Gott, er hat uns zu einer Familie gemacht. Jetzt müssen wir uns ganz praktisch fragen für das Jahr 2026, müssen wir uns küssen? Ich denke mal vielleicht, nein, aber wir müssen uns fragen, wie wird sichtbar und spürbar, dass wir Familie sind? Sowohl nach außen sichtbar, aber vor allem für uns untereinander. Wie wird sichtbar und spürbar, dass wir zusammenhalten, dass wir zusammengehören? Und ich würde jetzt einfach gern mal die Schwarmintelligenz befragen, nämlich euch als Gemeinde. Dreht euch mal in kleinen Grüppchen zu und tauscht euch darüber aus, was sind denn eure Gedanken, wie wird denn das spürbar und sichtbar, dass wir füreinander Familie sind. Und wer möchte, ich habe noch hier ein Mikrofon, dürft ihr das gerne noch eure Erkenntnisse an alle anderen zurückgeben. Also 3, 2, 1, los. Bitte überlegt, wie wird es sichtbar, dass wir Familie sind. Ihr Lieben, es tut mir im Herzen weh, euer angeregtes Austauschen zu unterbrechen. Es ist wie bei einer Familienfeier. Ein freudiges, angeregtes Miteinander. Mich würde jetzt interessieren, gibt es jemand von euch, der sagt, ich möchte etwas teilen, mir ist etwas eingefallen, wo ich sage, so wird sichtbar und spürbar, dass wir als Gemeinde Familie sind. Ich komme mit dem Mikro zu euch, wenn ihr wollt. Ah ja, Amen, schau, ich komme sogar entgegen.
Also was uns, ich komme dir auch entgegen. Ja, ja. Was uns als erstes eingefallen ist, ist, wenn es jemand schlecht geht und man dann den anderen besucht, zum Beispiel im Krankenhaus. Für mich war das Beispiel der zum Beispiel, wo ich gehört habe, dass der für eine Diagnose hatte, dann habe ich ihn besucht und dann hat er mir sein Herz ausgeschickt und dann haben wir gemeinsam geweint und gebetet.
Dankeschön. Also Besuch, wenn es einem schlecht geht. Weitere. Ihr müsst nicht aufstehen, ihr dürft da aus dem Platz heraus, ich komme euch dann entgegen.
Also wenn man jemanden noch mal längere Zeit nicht sieht in der Gemeinde, einfach nachzufragen, wie geht's denn? Was läuft? Oder ja.
Man muss nichts, aber man kann, ja.
Wir haben dann angesprochen, dass gerade dieses, dass man jemanden helfen kann oder wen besuchen kann oder so, dass es auch von der Person auch die Ehrlichkeit braucht oder die Offenheit, auch darüber zu reden, was ist eigentlich gerade wirklich los bei mir und so auch diese Vertrauensbasis da in der Gemeinschaft zu haben, auch zu teilen, wenn irgendwas los ist, Freuden und Leiden gemeinsam.
Ja.
Und dann halt auch auf der anderen Seite das offene Ohr darauf einzugehen oder zumindest einfach auch zuzuhören.
Ja. Du hast vergessen, der Kaffeetratsch hinterher, der ist auch schön.
Ja, auch das gehört dazu.
Ich finde auch diese praktische Hilfe, zum Beispiel das Bekochen, wenn Familien Babys kriegen und so, was nach außen geht, wo sichtbar wird einfach dieser Zusammenhalt da.
Ja, das Teilen finde ich ganz wichtig, das sehr praktisch ausschaut, Freude und Leid und vielleicht draußen jetzt am Pfirsiche wieder da und zwetschgen. Also wir leben nicht alleine, sondern miteinander und schauen aufeinander.
Sharing is caring, ja. Und ihr habt sicher noch ganz viele andere Dinge besprochen, wo ihr sagt, das macht es für mich aus, eine gute Familie zu sein. Das ist ja eigentlich der Knackpunkt. Schlechte Familien gibt es ja auch und das ist dann nicht immer so angenehm. Das Ziel ist, gute Familie zu sein. Christliche Gemeinde, und das fand ich, ist in dieser Fußnote ein bisschen vielleicht untergegangen, deswegen habe ich es extra hervorgekramt. Christliche Gemeinde ist von ihrem Wesen her eine familiäre Gemeinschaft. Keine Verwaltungseinheit, keine Papiersache, sondern familiäre Gemeinschaft. Dass Paulus seine Mitchristen immer wieder als Brüder und Schwestern anspricht, ist nicht eine Floskel, sondern eine tiefe Überzeugung, dass wir miteinander Familie sind. Auch kein locker, flockiges, kumpelhaftes Hey Bro, wie man es heute unter Jugendlichen vielleicht hört. Es geht um ein tiefes geistliches Selbstverständnis, eine Haltung und eine Einstellung zueinander. Wir sind Familie. Neben den vielen Beispielen, was es bedeutet, Familie zu sein, möchte ich mal mit euch jetzt noch zwei Beispiele anschauen, wie das praktisch aussehen kann. Und das sind vielleicht Beispiele, die man nicht so als erstes auf dem Schirm hatte. Aber ich glaube, sie gehören zu Gottes Familie dazu und wir brauchen das, damit wir als Gemeinde nicht in Schieflage geraten. Und man könnte es vielleicht mit einem Satz, alles, was ich heute sage, zusammenfassen. Die familiäre Gemeinschaft im Glauben ist eine Gemeinschaft, wo es um Ermahnung und Ermutigung geht. Ermahnung, ungutes Wort. Wir sehen gleich, warum. Die Ermahnung, die habe ich in den Versen 12 bis 14 entdeckt. Und wenn ihr wollt, schaut ruhig parallel immer in euren Bibeln mit. Dort ist die Rede davon, dass die Gemeinde ihre Leitung respektiert, ihr Bemühen wertschätzt und mit aufrichtiger Liebe dankt. So übersetzt es die Neue Leben Bibel. Und dieses Bemühen geht für Paulus wird nicht darin sichtbar, dass sich die Gemeindeleitung in zig Sitzungen, zig Stunden lang abmüht, um irgendwas in der Gemeinde zu leiten, sondern dieses Bemühen hat ein konkretes Gesicht für den Paulus. Das Abmühen der Leiter hängt damit zusammen, und so heißt es in dieser Neues Leben-Übersetzung, dass sie warnen vor dem, was falsch ist. Das ist eine Aufgabe der Leitung, zu warnen vor dem, was falsch ist. Ich habe mal andere Übersetzungen angeschaut und ich bitte euch einfach da mal kurz die Augen zu schließen und zuzuhören und auf diese Nuancen zu achten, wie das anders klingen kann. Leider ist die PowerPoint selbst verschuldet heute, kaputt. In der Basisbibel heißt es, diese Leitung, sie sorgt im Auftrag des Herrn für euch und zeigt euch den rechten Weg. Das klingt ja auch ganz nett und blumig, aber wenn wir uns die Luther-Übersetzung anschauen, dann klingt das schon ein bisschen anders. Achtet die, die sich unter euch mühen und euch vorstehen im Herrn und euch ermahnen. Da ist dieses Wort ermahnen, das mir irgendwie so wichtig geworden ist in dieser Beschäftigung mit dem Text. Und ich sage es gleich vorweg, ich tue mir ehrlicherweise schwer mit diesem Gedanken, dass Ermahnung ein Wesensmerkmal von christlicher Gemeinschaft ist. Und ich möchte ein paar Gründe nennen, weshalb, und vielleicht findest du dich darin wieder. Erstens, keiner wird gern ermahnt. Keiner wird gern auf einen Fehler, auf eine falsche Entscheidung, eine falsche Absicht oder eine falsche Richtung, die man einschlägt, konfrontiert werden. Außerdem, wer bin ich denn schon? Oder jemand anders aus der Leitung, dass ich das Recht hätte, ungefragt in das Leben eines anderen Menschen hineinzusprechen. Mit der Absicht, etwas zu korrigieren und auf den rechten Weg zu lenken. Jeder ist doch selbst verantwortlich fürs eigene Leben. Zusätzlich bin ich viel zu feige, etwas zu sagen, womit ich bei anderen anecken könnte. Ich habe Angst, jemanden zu verletzen oder zu vergraulen. Vielleicht tritt noch jemand aus der Kirche aus. Na, der andere könnte denken, ich sei dreist, blöd, rückständig, engstirnig, besserwisserisch. Ihr könnt die Liste fortsetzen. Dabei will ich doch eigentlich nur gemocht werden. Und mit dem Wissen, dass Macht auch missbraucht wird und dass es auch geistlichen Machtmissbrauch gibt, fühlt es sich für mich völlig verkehrt an, euch jetzt mit den Worten von Paulus zu sagen, die Gemeinde soll ihre Leitung, soll sie respektieren, gerade dann auch, wenn sie ermahnt und konfrontiert. Ich hoffe, ihr merkt, mir ist das unangenehm und trotzdem mache ich keinen Bogen um diesen Gedanken der Ermahnung, und zwar aus mehreren Gründen. Und der erste, und das freut mein evangelisches Herz, das erste ist, dass Paulus diese Aufgabe der Ermahnung zuerst an die Leitung adressiert, aber dann in Vers 14 an die ganze Gemeinde, an alle Geschwister diese Aufgabe weitergibt. Es ist unsere Aufgabe, unsere Verantwortung, aufeinander Acht zu haben. Und es wird in unserer Übersetzung so übersetzt, den Faulen sollen wir ins Gewissen reden. So übersetzt die Neue Leben-Bibel. Aber dieses griechische Wort ataktos, das dort vorkommt, ist nicht einfach nur faul, sondern das klingt so an, da ist etwas aus dem Takt geraten. Da ist jemand, der kein geregeltes Leben führt, der nachlässig ist, Kompromisse im Glauben und im Leben eingeht. Jemand, könnte man sagen, wo das Fundament der Liebe Gottes und die Lebensgestaltung nicht zusammenpassen. Da, wo etwas bereits in Schieflage ist oder droht, in Schieflage zu geraten. Und ich schließe daraus, dass es Paulus nicht darum geht, dass irgendwelche Leiter jetzt das Kommando übernehmen und allen anderen diktieren, wie der Hase läuft im Glauben, sondern es ist unser aller Aufgabe, dass wir einander ermahnen, wenn unser Glaube und unser Leben nicht zusammenpassen, wenn wir aus dem richtigen Takt gekommen sind. Ich glaube zweitens, dass dieses Konzept von Ermahnung ein gutes Gegengewicht zu einem Zeitgeist sein kann, der uns nicht gut tut. Sogar diesen Zeitgeist, den entdecken wir sogar bis in Bibelübersetzungen hinein, die es uns nicht zumuten, dass Ermahnung benannt wird. Es werden da erträglichere Formulierungen gefunden. Wir haben es ja gehört, die Gemeindeleitung warnt uns vor etwas. Sie versuchen etwas auf die gerade Bahn zu lenken. Aber das sind alles freundliche Umschreibungen, die vielleicht politisch korrekter sind, als zu sagen, die Gemeindeleitung oder wir einander sollen uns ermahnen. Ermahnung kann ein kostbarer Schatz sein, ein kostbarer Teil von christlicher Gemeinschaft. Wir leben heute in einer Zeit, wo die Selbstverantwortung total betont wird. Ich entscheide, was ich tue, ich entscheide, was gut für mich ist, keiner darf mit reinreden, mein Leben ist meine Sache und da ist ja auch viel Wahres und Gutes drin. Jeder von uns ist selbst für sich verantwortlich. Diese persönliche Freiheit ist eine Errungenschaft unserer Zeit. Aber nachdenklich hat mich ein Satz gemacht, den ich vor kurzem gehört habe. Die Lösungen von heute sind die Probleme von morgen. Was heute hilft und einen positiven Nutzen hat, kann uns morgen in eine Schieflage bringen. Wenn ich heute das für mich erkämpfe, dass ich frei von den Erwartungen und Ansprüchen anderer bin, dann könnte es passieren, dass ich morgen feststelle, wenn ich das strikt durchziehe, dann ende ich allein, weil kein Platz für andere Menschen in meinem Leben ist. Weil irgendwo wird immer jemand eine Erwartung an mich haben oder mir etwas rückmelden, wo ich mich vielleicht verlaufe. Dann ist keiner da, der mit mir verbunden ist. Ich glaube, die Wahrheit ist, wir haben Verantwortung, jeder für uns, für sich selber. Aber wir haben auch Verantwortung füreinander. Ganz allgemein als Gesellschaft, aber erst recht als Familie, die durch den Glauben miteinander verbunden ist, die durch Jesus zusammengeführt worden ist. Wir haben Verantwortung füreinander, oder man könnte es auch positiver formulieren, wir nehmen Anteil am Leben des anderen, in Freude und Leid, in den guten Dingen, in den leidvollen Dingen und sogar in den Dingen, wo wir in Schieflage geraten. Wir sollten im Leben der anderen involviert sein, nicht einfach billig einmischen, sondern ehrliches Interesse aneinander. Und ja, manchmal bedeutet es dann vielleicht in einer Familie, dass man einander ermahnt oder ermahnt wird. Eine Erinnerung daran, wie dieser Weg mit Jesus aussieht oder aussehen sollte. Ich glaube, es gibt einen geistlichen Irrtum, den man nämlich aufsetzen kann. Und er lautet, Jesus liebt mich, darum ist es egal, was ich mache. Es ist ein Glaube ohne Konsequenzen, ohne Ansprüche, der dort propagiert wird. Oder in unserem Bild vom Bauwerk, da gibt es ein grandioses Fundament, aus dem nichts gemacht wird. Ich glaube, die Wahrheit, die uns der Glaube zumutet, ist, Jesus nachzufolgen hat einen Preis. Er kostet mich etwas. Er kostet mich mein Leben. Nicht, weil ich sterbe, sondern weil meine eigene Art zu leben nicht mehr die oberste Priorität hat. Da gibt es einen anderen Maßstab, der in mein Leben hineinkommt, der sich am Willen Gottes für unser Leben orientiert. Die Bibel und Jesus spricht immer wieder davon, wie wichtig Nächstenliebe ist, wie unser Umgang mit Geld sein soll, Umgang mit Macht und Verantwortung, Umgang mit Sexualität, Umgang oder wie schädliche Religion aussieht und worauf es beim Glauben aus Gottes Sicht eigentlich drauf ankommt. All das ist etwas, was einen Anspruch an uns stellt, wo es nicht wurscht ist, wie man jetzt lebt und auf dieses Fundament aufbaut. Aber eins habe ich auch entdeckt und das hat mir geholfen, mit diesen Ermahnen ein Stück weit auszusöhnen. Paulus schreibt einmal an die Christen in Korinth, ich ermahne euch nicht, um euch zu beschämen, sondern weil ihr meine geliebten Kinder seid. Darum will er sie vor der schiefen Bahn warnen, damit sie den richtigen Weg gehen. Und ich finde, er spricht einen total wichtigen Punkt an. Wenn ich ermahnt werde, dann schäme ich mich erstmal. Vielleicht hat der andere ja recht, meistens wahrscheinlich sogar. Aber ich schäme mich für etwas. Das ist unangenehm, das ist nicht gut. Das will ich vermeiden. Und deswegen finde ich es so wertvoll, dass wenn das die Haltung ist, dass es nicht darum geht, dem anderen zu signalisieren, du bist schlecht, du solltest dich schämen. Guck mal, ich bin viel besser als du. Du solltest so sein wie ich. Wenn das nicht die Haltung ist, sondern ein ehrliches Miteinander, ein Besorgtsein umeinander, dann kriegt dieses Ermahnen eine ganz andere Kraft, eine ganz andere Wirkung, eine Authentizität, die vielleicht tatsächlich etwas bewirken kann. Wenn keiner eine Gemeinde ermahnt, die in Schieflage gerät, dann wird sie danach nicht gerader werden. Ein weiterer Grund, weshalb es vielleicht wichtig ist, dass wir das ernst nehmen. Und als letztes ist mir noch der Gedanke gekommen, das Ermahnen ist vielleicht unangenehm, für den, der ermahnt wird und denjenigen, der ermahnt. Aber es ist gut, wie der Muskelkater bei einem Hausbau. Es ist der Preis dafür, dass am Ende ein schönes, ein würdiges, ein gerades Bauwerk dasteht. Als Glaubensfamilie fehlt uns etwas, wenn wir darauf verzichten, uns gegenseitig zu ermahnen. In aller Liebe. Habt ihr damit gerechnet, dass das zur Familie dazugehört? Lasst uns mal kurz durchschnaufen. Und dann kommen wir zu dem angenehmeren Teil, der Ermutigung. Und es ist beachtlich, wie eng das eigentlich zusammenhängt. Das sehen wir, wenn wir auf Vers 14 schauen. Vers 14 macht deutlich, dass wir als christliche Gemeinde zwar auch zum Ermahnen, aber vor allem zum gegenseitigen Ermutigen da sein sollen. Ich lese uns das nochmal vor. Brüder und Schwestern, so. Wir fordern euch auf, den Faulen ins Gewissen zu reden oder denjenigen, die ihr Leben, deren Leben außer Takt geraten ist. Und den Ängstlichen Mut zu machen. Geht behutsam mit den Schwachen um und habt Geduld mit allen. Auf einen Fall, wo Paulus zum Ermahnen ermahnt, kommen drei Fälle, wo die Ermutigung im Vordergrund steht. Ich habe kurz überlegt, was Geduld mit Ermutigen zu tun hat. Und mit jemandem Geduld zu haben, ist mir dann klar geworden, ist eine Ermutigung ein Signal an den anderen, es ist okay, du darfst sein, wie du bist, auch wenn es mir schwerfällt, mit deinen Eigenheiten umzugehen. Aber hey, vielleicht liegt das auch an meinen eigenen Eigenheiten, dass mir das schwerfällt. Geduld, eine Art, wie wir einander ermutigen können, weil wir einander zusprechen. Du bist okay. Aus der langen Liste an Aufforderungen, die dazu beitragen können, dass wir als Glaubensfamilie eine Gemeinschaft der Ermutigung sind, möchte ich nur auf die Verse 16 bis 18 eingehen. Dort steht, seid immer fröhlich, hört nicht auf zu beten und seid dankbar, was auch geschieht. In der Vorbereitung haben Paul und ich festgestellt, das geht sich bei uns nicht aus. Unser Lebensalltag sieht anders aus und ich vermute, bei euch ist es ähnlich. Und dann musste ich bei diesen Worten, seid immer fröhlich, an eine flüchtige Bekannte denken. Egal, wann ich die Person treffe, es geht immer darum, was gerade schlecht läuft. Ich erlebe diese Person immer unglücklich, obwohl ich mir fast sicher bin, dass nicht nur schlechte und unangenehme Dinge in ihrem Leben passieren. Und manchmal ertappe ich mich ja selbst dabei. Auf die Frage, wie geht's dir, habe ich schnell ein, oh, ganz gut, aber, und dann geht's los. Das habe ich parat. Es ist vermutlich natürlich, dass das, was einem beschäftigt, was einem Sorgen und Mühe macht, was einem durch den Kopf saust, dass wir das auch nach außen hin zeigen. Aber ich frage mich, wenn es uns gelingt, immer wieder das Beschwerliche zu sehen, obwohl unser Leben auch Gutes und Erfreuliches beinhaltet, ob dann nicht auch das Gegenteil möglich ist. Immer das Gute zu sehen, obwohl unser Leben auch Beschwerliches beinhaltet. Oder mit den Worten aus dem Wochenspruch gesagt, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Als Glaubensgemeinschaft, als Glaubensfamilie können wir einander immer wieder helfen, das Gute zu sehen und zu erleben, ohne dass wir das Schwere und das Leid gänzlich ausblenden müssen. Beides ist möglich. Wir erinnern uns schlicht daran, was Gott bereits Gutes getan hat, was er vielleicht versprochen hat, heute zu tun oder was er versprochen hat, in Zukunft definitiv zu tun. Und neben dieser Erinnerung an das Gute erwähnt Paulus auch das Gebet. Er spricht davon, dass wir unaufhörlich beten sollen. Praktisch ist es schwierig. Selbst Mönche im Kloster schaffen es nicht, 24/7 zu beten. Aber vielleicht geht es auch gar nicht darum, jede Sekunde unseres Lebens zu beten. Vielleicht ist es ähnlich wie bei diesem Fröhlichsein, dass Paulus mit den Worten die Christen damals daran erinnern wollte, dass es kein Getrenntsein gibt zwischen religiösen Bereichen, wo man in den Tempel geht, um zu beten, und dem alltäglichen Bereich, wo ich mit meiner Familie lebe, wo ich in der Arbeit bin. Dass beides zusammengehört. Zum Gebet muss ich nicht in den Tempel oder in die Kirche gehen. Ich brauche keinen heiligen Ort, keine heiligen Zeiten. Es gibt keine unpassende Zeit, keinen unpassenden Ort für ein Gebet. Der beste Ort, die beste Zeit für Gebet ist jederzeit, mitten im Leben. Zum Danke sagen, um Wut und Enttäuschung Gott hinzuwerfen, um meinen Sorgen und Problemen zu sagen, dass sie sich gefälligst mit Gott anlegen sollen und nicht mit mir. Oder um unsere Hilflosigkeit und Hilfsbedürftigkeit vor Gott zu bringen, in der hoffnungsvollen Erwartung, dass er sich um uns kümmert und uns hilft. Wenn wir so füreinander und miteinander beten, dann macht das etwas mit uns. Wir ermutigen einander. Wir lernen, dass wir mit allem, was uns bewegt oder beschäftigt, zu Gott kommen können. Wir öffnen uns für das Wirken Gottes durch seinen Geist. Geben Raum, um das zu tun, was wir selbst nicht tun können. Vielleicht entdecken wir dann, dass uns unsere Familie ermutigt, hilft, Fröhliches in unserem Leben zu entdecken, uns positiv zu prägen. Es gibt noch vieles, was man zu all dem sagen könnte. Ihr habt es ja bemerkt, es waren nur ein paar Punkte, auf die ich jetzt eingegangen bin. Aber in all dem, was uns Paulus zumutet, was wir tun können, was wir tun sollen, dass wir als Familie füreinander da sind, dass wir einander ermutigen und manchmal auch ermahnen. In all dem spricht uns Paulus auch eine erlösende Botschaft zu, in Vers 23. Da spricht er davon, dass der Gott des Friedens uns heiligt, durch und durch. Es ist Gottes Werk an uns. In all unserem Abmühen, wo wir sagen, wir wollen einen guten Weg mit Gott gehen und so leben, wie er sich das für uns vorgestellt hat. In all dem werden wir entdecken, dass Gott an uns etwas tut, dass er uns verändert, dass es sein Werk an uns ist, dass er uns Stück für Stück heiligt, zum Guten verändert. Und auf dieses Wirken Gottes wollen wir, sollen wir in unsere Gemeinde vertrauen. Und dass es eben nicht nur auf uns drauf ankommt. Wir singen das jetzt gemeinsam im nächsten Lied, um das deutlich vor Augen zu haben. Nicht durch mich, nur durch Christus ist dieses Werk getan.